Ja, danke, lieber Kai, danke, liebe Geschwister, dass ich hier bei euch sein darf. Liebe Grüße aus Berlin. Ich war in Berlin viele Jahre Pastor der Christusgemeinde und bin seit 6 Jahren im Dienst für Ebenezer unterwegs in Deutschland. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Es ist immer wieder so ein Wunder, stimmt es? Es ist immer wieder so wunderbar für uns, dass wir sehen, wir konnten für unsere Erlösung nichts tun. Alles hat er getan. Amen. Jesus ist für uns gestorben. In Jerusalem hat er den Preis bezahlt. Und auch das Abendmahl hat er das erste Mal in dieser Stadt Gottes in Jerusalem gefeiert mit seinen Jüngern, kurz bevor er für uns starb und für uns den Preis bezahlt hat. Jesus haben wir alles zu verdanken. Und wir sind eng verbunden auch mit unseren jüdischen Wurzeln. Wir sind eng verbunden mit unserer jüdischen Herkunftsfamilie. Und natürlich werde ich darüber auch heute etwas sagen. Ebenezer ist heute in 60 Nationen unterwegs. Wir haben Teams in New York, in Paris, in London, in Moskau, St. Petersburg, aber auch in Kiew. Warum sind wir in diesen Ländern vertreten als Ebenezer-Team? Weil dort viele jüdische Menschen leben und weil Gott uns aufs Herz gelegt hat, ihnen zu dienen. Dass wir uns zurückerinnern an das, an all den Segen, den wir durch das jüdische Volk empfangen haben. Ich habe gestern darüber ausführlich berichtet. Wir haben im Wort Gottes studiert. Dort gibt es eine Segenslinie von Abraham über Jesus bis zu uns. Und darüber möchte ich auch heute sprechen. Und auch sehen wir in diesem schrecklichen Krieg, der in der Ukraine begonnen hat, dass wir eine Verpflichtung haben, gerade auch wir als Deutsche, als Gläubige in Deutschland, dass wir uns für das jüdische Volk einsetzen. Und wir helfen Flüchtlingen aus der Ukraine, jüdischen Familien aus dem Land herauszukommen. Unsere Mitarbeiter sind vom ersten Tag dieses Krieges involviert in verschiedene Rettungsaktionen. Warum? Ebenezer hat schon seit über 30 Jahren besonders viele Teams in der ehemaligen Sowjetunion. Wir haben in Kiew ein Ebenezer-Team, in den Nachbarländern in Polen, Rumänien, Ungarn, in Moldawien und natürlich auch in Russland. Und so waren wir vom ersten Tag, als dieser schreckliche Krieg begann, ganz sehr involviert. Unsere Mitarbeiter haben sich sofort untereinander angerufen und das war sehr bewegend, als der Leiter aus dem russischen Ebenezer-Team in der Ukraine anrief und sagte am Telefon, das finden wir so schrecklich, was hier passiert, dass russische Truppen in euer Land einmarschieren. Wir stehen an eurer Seite, wir beten für euch. Das war der Anruf, der aus Russland in die Ukraine kam und das hat mich sehr bewegt. Und ihr wisst, dass das schon so ein Telefonat gefährlich ist, wenn man sich äußert, wenn man Position bezieht. Ja? Und das ist immer wieder schön zu sehen, wie auch unser Ebenezer-Team in der Ukraine unter Lebensgefahr in solche belagerten Regionen hineinfährt, mit Kleinbussen unter Gebet jüdische Familien rettet. Die rufen sich vorher an, vereinbaren einen Treffpunkt und dann fahren unsere Mitarbeiter, es sind fast nur noch Männer im Land, wir haben verschiedene der weiblichen Mitarbeiter und der Kinder evakuiert, die sind jetzt in Deutschland bei Familien, bei Gemeinden in Deutschland untergebracht, dann fahren die Männer da rein. Und könnt ihr euch vorstellen, was die Frauen so empfinden, wenn die dann abends per Zoom miteinander Kontakt haben oder per Skype oder per Telefon. Dann, wenn das Telefon klingelt und die Frauen, die Mütter, die Kinder sind jetzt hier in Deutschland oder in benachbarten Ländern in Sicherheit. Und dann kommt der Anruf aus der Ukraine. Und dann denkst du, ist es jetzt der Ehemann, der Vater oder ruft jemand anders an und bringt vielleicht eine schlechte Nachricht, ja. Also die sind wirklich in Lebensgefahr. Ihr wisst, dass tausende Zivilisten dort gestorben sind. Und so sind wir immer wieder dabei, mit viel Gebet auch die Fahrtrouten festzulegen. Wo kann denn diese Rettung jetzt erfolgen? Man kann mitunter gar nicht die Hauptstraßen fahren. Abenteuerliche Geschichten könnte ich euch stundenlang erzählen. Die fahren durch den Wald, irgendwo Sandwege mit Autos, die sie kennen oder auf alten Karten gefunden haben, um Menschen zu retten. Und betet dafür, betet für die Hilfe in der Ukraine. Danke für eure Gaben, aber euer Gebet ist das Wichtigste. Nur durch Gebet wird der starke Arm Gottes bewegt. Und nur durch Gebet können Wunder geschehen und darauf sind wir angewiesen, darauf sind die Menschen dort angewiesen. Und es haben bisher über 10.000 jüdisch-ukrainische Freunde den Weg über Polen, über Ungarn nach Israel gefunden. Also, Eben Ezer hat hunderte jüdische Familien gerettet. Wir haben sie nach Warschau gebracht, nach Budapest. Dort waren sie einige Tage in Hotels und sind dann mit Sonderflügen nach Israel gegangen. Über 10.000 sind in Israel angekommen. Weitere tausende jüdische Familien warten in der Ukraine auf eine Gelegenheit rauszukommen, ja, aus den gefährlichen Gebieten und dann eine Möglichkeit zu bekommen, ihre Papiere zu bekommen zur Einwanderung nach Israel. All das bewegt uns sehr. Und wir können aber dem Herrn vertrauen, dass er aufpasst. Er wacht über uns, über seiner Gemeinde und der Herr wacht über dem jüdischen Volk. Eben Ezer hat in Berlin ein gemeinsames Büro mit der Jewish Agency, das ist die größte NGO Israels weltweit. Und wir als Christen sind mit diesen jüdischen Freunden und Kollegen zusammen in einem Office. Das ist ein großes Wunder und von dort aus organisieren wir auch Hilfen in Deutschland. Ich bin ein paar Mal abends am Hauptbahnhof gewesen, um Freunde abzuholen. Es kam in den ersten Tagen im Berliner Hauptbahnhof, ihr habt das vielleicht nicht so intensiv mitbekommen, jede Nacht 7 bis 8 Züge, jeder Zug mit etwa 1.000 Flüchtlingen gefüllt. 7 bis 8.000 Flüchtlinge, jede Nacht. Der Hauptbahnhof war voll. In den ersten Tagen war Chaos, aber dann haben Diakonisches Werk, Caritas, Rotes Kreuz und mit Hilfe des Berliner Senats hat man dann Strukturen geschaffen. Ein riesiges Zelt ist vor dem Hauptbahnhof, wo die reingehen, erstmal registriert werden, Hilfe bekommen, wo man überlegt, wo können sie die erste Nacht bleiben. Aber am Anfang gab es auch über Nacht keine Plätze. Leute haben auf dem Bahnhof geschlafen, die da nachts ankamen, ja. Und bei so einem Krieg, da kannst du nicht sagen, 16 Uhr mache ich Feierabend. Unsere Mitarbeiter haben dann gemerkt, die müssen Tag und Nacht arbeiten. Frühschicht, Nachmittagsschicht, Nachtschicht, ja. Und dann kamen die Züge rein und zum Beispiel in unserer Gemeinde hat man den Gemeindesaal ausgeräumt, Feldbetten aufgestellt und ich habe gestern die Fotos gezeigt und berichtet davon. Immer wieder haben auch Flüchtlinge in den Gemeinderäumen in Berlin übernachtet, bis sie dann adäquate Quartiere, Unterkunftsmöglichkeiten bekommen haben. Einzelne sind nur geflüchtet mit dem, was sie am Leib hatten, ja. Andere, die kamen aus mehr sicheren Gebieten, die haben noch ihren Koffer gepackt, aber es kamen Menschen an, nur mit ihrem Reisepass, manchmal nicht mal den, manchmal war der Reisepass verbrannt bei einem Bombenangriff, zerstört oder sie haben es in der Hektik verloren, nicht mehr mitgenommen. Menschen brauchen dann hier neue Papiere, Kleidung. Menschen kamen am Anfang sehr viele Frauen mit Kindern, junge Frauen, ältere Frauen und es ist für uns als Eben Ezer-Dienst eine besondere Herausforderung und besondere Ehre, auch Ihnen zu helfen und für Sie da zu sein. Ich möchte euch mit hineinnehmen heute ein Leben im Segen Gottes. Ihr schaut hier auf so eine kleine Siedlung und das eine Haus sieht irgendwie besonders aus. Ja? Könnt ihr das auch erkennen? Irgendwas scheint mit dieser Familie, mit diesem Haus besonders zu sein. Ihr Lieben, wie können wir sicher sein, dass Gott uns segnen möchte? Woher nehmen wir diese Sicherheit, dass wir wirklich ein gesegnetes Leben führen können? Erstens natürlich durch Christus. Wir haben uns heute am Abendmahl daran erinnert, Jesus ist letztendlich der Garant. Er ist der, der den Weg gebahnt hat vom Himmel zurück zur Erde zu uns. Ohne Christus wären wir verloren. Zweitens natürlich durch das Wort Gottes, durch die Heilige Schrift wissen wir, dass Gott gesagt hat, sein Wort wird niemals verändert. Amen. Was Gott versprochen hat, dazu steht er. Und wir können sicher sein, wenn er gesagt hat, er möchte uns segnen in Christus, dann ist sein Wort die zweite Garantie. Dann ist sein Wort die Urkunde, die uns bestätigt, wir sind mit Jesus errettet worden, durch Christus errettet worden. Drittens, wie können wir sicher sein, dass Gott uns segnen möchte? Gott hat einen Bund geschlossen, aber nicht mit der Gemeinde in Husum oder der Gemeinde in Berlin. Wir schauen uns gleich noch genauer an. Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham, Isaak und Jakob und auch mit den Frauen und Familien, die dazugehörten. Gott hat einen Weg festgelegt, wie er wieder hineinkommt in diese Welt. Und Gott hat das jüdische Volk erwählt. Gott fand diesen Abraham einfach gut. Er hat ihn beeindruckt, nicht durch sein tolles Leben, gar nicht so sehr durch seine Frömmigkeit, durch seine guten Taten, sondern Abraham hat Gott beeindruckt durch seinen Glauben. Weil Gott hat ihm etwas Unmögliches versprochen, was völlig unlogisch ist. Und Gott hat ihm das vorgelegt und Abraham hat geglaubt. Gottes Treue mit Israel ist der nächste Beweis oder ist die nächste Sicherheit, die wir haben, dass Gott auch uns heute segnen möchte. Wenn Gott nicht Israel segnen würde, wenn Gott das jüdische Volk fallen gelassen hätte, dann könnte es auch mit uns genauso sein. Weil wenn Gott sich ändert, wenn er einmal so agiert und einmal so, dann müssten auch wir heute zittern und in Sorge sein, wird Gott mit uns sein, wird er treu sein, aber wir sehen Gottes Treue mit Israel, wie er das Volk durch Höhen und Tiefen, durch die Geschichte geführt hat und wie er mit ihnen war. Lasst uns in das Wort Gottes reingehen. 1. Mose 12, 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir oder auch durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Der Abraham, dann umbenannt in Abraham, Vater vieler Völker, war ja 75 Jahre alt und seine Frau auch. Normalerweise bekommt man ja keine Kinder mehr. Ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist, aber bei uns so ist dann schwierig mit 75. Und Gott verspricht ihm, du wirst Nachkommen haben. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist jetzt nicht einfach so, ja, Gott hat ihm was versprochen und dann hat Gott das getan. Stell dir irgendetwas vor in deinem Lebensumfeld, was völlig unmöglich ist. Und das, genau das hat er zu Abraham und Sarah gesagt. Es war unmöglich, gegen jede Logik. Und dann sagt Gott noch, schau mal die Sterne am Himmel an, so viele Nachkommen wirst du bekommen. Ja, wer kann die Sterne am Himmel zählen? Das sind unendlich viele. Wie kann ich unendlich viele Nachkommen haben? Gott, das ist ja unlogisch. Ich hätte bestimmt mit Gott diskutiert oder hätte gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das sein? Ich habe da 1000 Fragen. Wir können gar keine Kinder mehr bekommen. Wir sind zu alt und dann noch so viele Nachkommen. Aber der Herr hat zu Abraham gesprochen, du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir oder durch dich sollen alle gesegnet werden. Und das ist ja noch die Höhe. Durch dich sollen alle Nationen, alle Geschlechter gesegnet werden. Wie soll das gehen? Okay, der hat eine Familie. Das wäre schon ein Wunder, wenn er noch Kinder bekommt. Aber unser Gott spricht schon hier von Christus, von einem der Nachkommen Abrahams. Gott spricht davon, dass eines Tages die Zeit erfüllt sein wird. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und der wurde geboren, hineingeboren in diese Welt. Und all das glaubt dieser Abraham. Eine faszinierende Glaubenspersönlichkeit. Ein Mann mit hohem Profil. Ein Mann, der Eigenschaften hat, die sogar den Himmel in Aufmerksamkeit gebracht haben. Und durch den Nachkommen sind wir gesegnet. Das lesen wir in Galater 3, 14. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Der Segen Abrahams hat nicht aufgehört. Abraham bekam wirklich noch den verheißenen Sohn. Er wurde ein Vater vieler Völker. Und durch diese Segenslinie von Abraham, Isaak und Jakob wurde dann eines Tages auch Jesus von Nazareth in Galiläa geboren, von der Jungfrau Maria. Er kam in diese Welt. Gott hat einen Plan der Erlösung, des Segens geschaffen. Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, wie der Segen Abrahams zu uns kommen könnte. Zu den Heiden, das sind wir. Ist euch das bewusst? Wir sind die Heiden. Wir waren außerhalb der Segnung Gottes. Gestern haben wir das ganz ausführlich angeschaut. Wir waren draußen. Wir hatten keinen Zugang zu den Bündnissen Gottes, keinen Zugang zum Wort Gottes. Wir waren verloren, wir waren abseits. Punkt. Aber dann kam Gottes Liebe ins Spiel. Gott liebt diese Menschen, diese Nationen so sehr, dass er durch eine Nation, durch eine Familie, mit einem Mann beginnend, eine Segenslinie gestartet hat. Und die auch bis zu uns heute andauert. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. In Römer 11, 18 lesen wir, rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wir sind eingewurzelt, hineingekommen in diese Segenslinie, die mit Abraham gestartet ist. Das ist sehr wichtig für unseren Glauben, dass wir nicht abheben, dass wir nicht stolz werden, dass wir nicht irgendwo autonom agieren. Mit uns hat der Glaube nicht angefangen, sondern wir sind auf den Schultern von Glaubensmännern und Frauen, die über Generationen vor uns gestanden haben. Nicht du trägst die Wurzel trägt dich. Die Wurzel ist der Jude Jesus, der für uns gestorben ist. Das jüdische Volk ist das Volk des Buches. Durch das jüdische Volk haben wir die Bibel, die Heilige Schrift bekommen. Warum hat Gott das jüdische Volk erwählt? Ihr könnt ihm diese Frage dann im Himmel stellen, wenn wir alle dort angekommen sind, in der himmlischen Heimat. Gott ist Gott und er hat sich dieses Volk erwählt. Und er hat es erwählt, weil er in Abraham zum Beispiel einen Mann fand, der ihm glaubte, wider allen Verstand, wider allem, was sich in der sichtbaren Welt ereignete. Gott reagiert auf Glauben. Wusstet ihr das schon? Gott schaut auf Glauben. Es ist nicht so entscheidend, dass wir immer alles richtig machen. Ja, wir Deutschen neigen manchmal dazu, wir wollen möglichst keine Fehler machen. Perfekt gestylt, ein perfekt organisierter Haushalt, wir sind pünktlich auf der Arbeit. Also so beschreiben uns oft andere Menschen aus anderen Ländern und Nationen. Aber es kommt bei Gott nicht darauf an, perfekt zu sein, alles richtig zu machen. Es kommt darauf an, dass wir ihm glauben und dass er handelt und wir sagen, ja Gott, du kannst alles, du sollst handeln. Und auch wenn ich nicht alles verstehe, wie du das gemacht hast, ich vertraue dir. In Epheser 1,3 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist ein Hammerwort. Gott hat uns gesegnet. Er hat uns gesegnet. Er wird uns nicht irgendwann segnen, sondern er hat es bereits getan in Christus, diesem Nachkommen Abrahams, der aus dem Stammbaum Abrahams hervorkam. Dieser Segen ist zu uns gekommen in Christus und wir sind mit jedem geistlichen Segen beschenkt. Heute Morgen haben wir zusammen gebetet beim Frühstück mit Dorle und Kai und wir haben uns auch wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir mit diesen Verheißungen, mit diesen Aussagen Gottes übereinstimmen. Dass wir nicht irgendwelche anderen Gedanken im Kopf haben, ich sehe das alles ein bisschen anders und ich kann mir das nicht vorstellen und das. Ja, so sind wir manchmal. Wir können uns das und das nicht vorstellen, unser Verstand ist überfordert, aber wir glauben nicht mit unserem Verstand. Die Bibel sagt, geglaubt wird mit unserem Herzen, mit unserem inneren Menschen. Wir haben von Gott die Fähigkeit bekommen, ihm zu vertrauen und wir sind in Christus reichlich gesegnet. Amen. So ein bisschen begeistert seid ihr davon schon. Wir sind gesegnet. Aber wir Deutschen sind da etwas vorsichtiger. Ne? Die Afrikaner würden jetzt aufstehen und die Hüte schwenken und tanzen und erstmal die Band nach vorne rufen und dann eine halbe Stunde Celebration machen. Wir sind gesegnet in Christus. Aber wir freuen uns auch, ja, wir Deutschen. Mehr innerlich so, wir lächeln ein wenig, schauen mal zum Nachbarn rüber und sagen, toll, dass wir gesegnet sind. Halleluja. Aber es... Entscheidend ist nicht immer das Äußere, sondern dass es in unserem Herzen ankommt, dass es unser Leben prägt. Und dieser Segen Gottes, den er begonnen hat vor so langer Zeit, er soll dein Leben und mein Leben heute prägen und gestalten. Und dass wir sagen, Herr, ich kann mir das vielleicht nicht vorstellen, wie das sein soll, dass ich mit allen Segnungen beschenkt bin in Christus, aber ich glaube dir. Gott fragt dich heute Morgen, ob du ihm für dein ganzes Leben, für alle Lebensbereiche vertraust. Auch für die in deiner Familie, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Ob du ihm vertraust für die Herausforderungen auf deiner Arbeit, in deinem Freundeskreis, in deinen finanziellen Bereichen, für alle Bereiche, deine Gesundheit. In Christus ist nicht nur Errettung, in Christus ist Heilung für jede Krankheit, für jede Verletzung in unserer Seele und Befreiung von allem, was uns quält. Und Jesus ist hier und jede Macht der Finsternis muss sich beugen. Das ist heute Realität. Und Jesus ist gekommen, um zu heilen von jeder Krankheit und von jeder Not. Und wenn du es erfasst heute, dann geschieht Gottes Wort in deinem Leben jetzt, in diesem Moment. Nimm das. Vertrau dem Herrn für deine Heilung, für deine Errettung. Oder für die Errettung deiner Familie. Gott will, dass ganze Häuser gerettet werden. Dass ganze Familien zum Glauben kommen. Mit den Familien, das schauen wir uns gleich noch an. In 2. Korinther 9, 6 lesen wir, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer aber im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Ein Leben im Segen. Darum geht es heute Morgen in diesem Gottesdienst. Und der Segen ist nicht nur einfach, dass er zu uns kommt, über das jüdische Volk, über Abraham, Isaak und Jakob, über Maria, Martha und wie sie alle heißen, diese Glaubenshelden, Männer und Frauen, sondern dieser Segen, der zu uns kommt in Christus, will auch weitergegeben werden. Das Prinzip Gottes ist, dass er nicht nur uns mit Segen vollstopft, bis wir vor Segen platzen, sondern das Segensprinzip funktioniert. Wer empfangen hat und wer viel empfangen hat, dem wird noch mehr gegeben. Und wir sollen von Gott immer wieder empfangen. Aber empfangen hat damit zu tun, dass wir sehen, dass wir nicht kärglich sehen, sondern reichlich im Segen sehen. Wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Damit ist nicht nur Finanzen gemeint. Mit diesem Wort werden gerne Opfer eingesammelt oder man sammelt Spenden, um zu sagen, komm, lass uns reichlich jetzt investieren. Aber es betrifft alle Bereiche deines Lebens. Alle Bereiche deines Lebens. Ja? Zeit, deine Talente, deine Gaben, deine geistlichen Gaben, deine natürlichen Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Gott ist ein Gott, der segnen möchte, der uns liebt und der von Anfang an, schon als er den Abraham da vor sich hatte, hunderte Jahre vor Christi Geburt, hat Gott schon an dich und an mich gedacht. Gott hat schon an dich gedacht, als er mit dem Abraham damals sprach und sagte zu ihm, durch deine Nachkommen, durch den Nachkommen, werden alle Nationen, alle Geschlechter gesegnet werden. Gott hat deine Errettung schon im Blick gehabt. Er hat an dich persönlich gedacht, dass er dich bekommen möchte in Christus Jesus. Wer im Segen austeilt, der wird auch im Segen ernten. Lasst uns großzügig sein, weil Gott großzügig ist. Gott ist ein Gott des Segens. Wir sollen nicht kärglich sein, ja, sondern lade Menschen ein, wie es dir immer möglich ist. Das muss nicht immer etwas sein, was mit Geld zu tun hat. Wir können so viel tun. Arbeite verbindlich hier in der Gemeinde mit. Ihr Lieben, Single-Christ sein, alleine als Christ unterwegs zu sein, das funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert. Und noch viel weniger in der heutigen Zeit. Wir brauchen eine Gemeinde. Um unter dem Segen Gottes zu sein, brauchen wir auch etwas, wo wir Segen empfangen. Und das Segensprinzip des Himmels ist, dass Segen auch weitergegeben wird. Und wenn du Segen weitergibst, empfängst du neuen Segen und noch mehr Segen. Es ist ein Geheimnis Gottes, was wir im Glauben erkennen können. Und dieser Segen Gottes, er nahm seinen Ausgang in Jerusalem. Nicht in dieser Fahne, nicht in diesen Steinen. Aber Jerusalem ist Gottes Stadt. Gott selber sagt, er liebt diese Stadt. Und die Geschichte der Gemeinde, auch letztendlich die Geschichte, dass wir heute hier sitzen, hat dort begonnen. In Jerusalem hat Jesus den Preis für uns bezahlt. Dort fand das erste Abendmahl statt. Dort wird Jesus zurückkommen. Von dort ging das Evangelium an die Enden der Erde. Und heute kommen Christen von den Enden der Erde. Hier seht ihr Hunderte, Tausende Christen aus Asien, die in Jerusalem kommen, um anzubeten. Ich darf seit vielen Jahren immer wieder dabei sein bei der All Nation Convocation, wo Tausende Christen aus der ganzen Welt kommen nach Jerusalem. Von dort ging das Evangelium an die Enden der Erde und wir leben in der Zeit, wo die Gläubigen von den Enden der Erde zurückkommen an den Ort, wo alles begonnen hat. Welch eine Freude, mit diesen Menschen aus China, aus der Mongolei, aus Frankreich, aus Brasilien, aus Marokko, aus Israel, aus Jordanien und Ägypten gemeinsam anzubeten. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein Stück Himmel auf Erden, wenn die Nationen zusammenkommen und wenn Menschen gemeinsam sagen, wir beugen unsere Knie vor Jesus Christus. Halleluja. Wie startete Gott seinen Segen? Ich wiederhole nochmal, Gottes Bund begann mit Abraham und dieser Bund Gottes ist stabil bis heute. Gott hat nicht einfach das beiseite geschoben und eine neue Mission gestartet, sondern Gott baut eines auf das andere auf, okay? Nicht das Alte beiseite und was Neues platziert, sondern Gott hat einen Gedanken und er verfolgt diesen Gedanken. Sein Bund ist stabil und der neue Bund in Christus basiert auf diesem Bund mit Abraham. Wir haben es gerade im Galaterbrief gelesen, damit der Segen Abrahams auch zu uns kommt. Studier mal, was der Segen Abrahams ist, was Gott ihm alles verheißen hat, nicht nur viele Nachkommen. Das gilt dir, das gilt deiner Familie, deinen Lebensumständen. Du bist so gesegnet, ihr wisst gar nicht, wie gesegnet ihr in Christus seid. Ich weiß oft gar nicht, wie gesegnet ich bin. Und mein wichtigstes Gebet ist, dass ich immer wieder für mich selber bete und sage, Gott, öffne die Augen meines Herzens, dass ich dich mehr erkenne, dass ich erkenne, wie massiv dieser Segen in Christus ist, wie stark ich gesegnet bin durch das Wort Gottes, welche Autorität ich im Gebet habe. Gott, lass mich das verstehen, dass ich nicht einfach nur in der sichtbaren Welt umhertappe und versuche, mit meinen natürlichen Gaben zu agieren. Wir haben geistliche Gaben, geistliche Segnungen empfangen. Biblische Prophetien erfüllen sich. Wir sehen, wie Gott sein Volk sammelt in dieser Zeit. Über 3,5 Millionen Juden sind zurückgekehrt von den Enden der Erde in Israel. Und Gott sammelt sein Volk nicht nur äußerlich, sondern Tausende, Hunderttausende Juden sind zum lebendigen Glauben an Gott gekommen. Gott ruft sie zurück. Wir sehen an den Zeichen der Zeit, Christus kommt bald. Und Israel ist der Zeiger an Gottes Weltenuhr. Und in deinem Nachkommen sollen alle Geschlechter, alle Nationen gesegnet sein. So hat Gott gestartet. Wie kann ich, wie kann meine Familie gesegnet sein? Wie kann diese Segenslinie zu uns kommen? Es ist erstmal ganz wichtig, dass wir diese Segenslinie verstehen. Ich hatte gestern ein bisschen mehr Zeit. Heute kann ich es nur ganz kurz anreißen. Da ist ein Segen, wo du mit hineingenommen bist. Oder anders ausgedrückt, da ist ein Fundament von Männern und Frauen des Glaubens, die vor dir geglaubt haben. Auf diesem Fundament stehst du. Da ist eine Wurzel, die uns trägt. Du bist vielleicht so ein Blatt oder ein kleiner Zweig an diesem wunderschönen Baum. Aber dieses Blatt, diese Frucht, dieser Zweig zieht seine Kraft aus den Wurzeln, die unter der Erde sind. Und das ist wichtig. Du bist in einer Segenslinie. Du musst dir nicht irgendwie alles selber erkämpfen. Halleluja. Gute Nachricht heute im Gottesdienst in der Küstenkirche. Da ist eine Segenslinie. Vielleicht sagst du ja, meine Familie war katastrophal. Wenn du wüsstest, meine Eltern, meine Großeltern, ich habe vielleicht nicht mal welche, ich bin ohne Eltern aufgewachsen. Egal wie deine natürliche Herkunftsfamilie ist, egal wie kaputt vielleicht dein Leben war, wie einsam du aufgewachsen bist, vielleicht sogar ohne Eltern oder ohne Großeltern, aber du bist hineingenommen in Gottes Segenslinie. Du gehörst zu seinem Haushalt. Die Bibel sagt, wir sind hineingekommen in seine Familie, in seinen Haushalt. Und auch wenn vielleicht deine natürliche Herkunft schwierig oder sogar katastrophal war, mit dir kann der Segen neu starten. Für alle, die nach dir kommen und für alle, mit denen du zusammenkommst. Du bist ein Segensträger. Lasst uns Segenslinien verstehen, die Gott gesetzt hat, die wir gar nicht selber machen können. Lasst uns unter dem Segen Gottes bleiben und diesen Segen Gottes weitergeben. Segen ist nicht nur für uns, oh, mir geht's immer besser, ich bin immer mehr gesegnet. Ich freue mich hier im Gottesdienst so sehr über Christus, der in mir lebt. Nein, diese gute Botschaft soll raus zu den Menschen und mach deinen Mund auf, sei mutig, sprich Menschen an, lade sie ein und sei ein Teil hier auch in der Gemeinde. Bring dich hier ein. Jeder Christ sollte eine Aufgabe in einer lokalen Gemeinde übernehmen. Und unsere Eltern haben uns das noch eintrainiert, jeden Sonntag zum Gottesdienst. Wir haben manchmal diskutiert, aber es gab keine Diskussion. Die Eltern haben gesagt, Sonntag gehen wir in die Gemeinde. Und dann gingen wir in die Gemeinde. Also es hat uns nicht immer gepasst als Kinder. Und dann Mittwoch noch zur Bibelstunde und Freitag ging ich dann später noch zum Jugendtreffen Freitagabend. Aber es hat in mein Leben Stabilität gebracht. Ich habe gelernt auch, dass ich nicht nur immer mich von Umständen und Gefühlen, auch heute fühle ich mich nicht, heute bin ich so müde, schlafe ein bisschen länger, sondern es ist wichtig zu verstehen, ja, du musst nicht in den Gottesdienst kommen, du kannst jetzt auch beim Frühschoppen sitzen oder auf dem Deich spazieren gehen, was auch immer, ja? Verstehst du? Du musst ja nicht herkommen, du kommst ja nicht wegen Gott her. Gott wirkt und arbeitet, ob du hier bist oder nicht. Du kommst her, weil es für dich wichtig ist, weil es für deine Brüder und Schwestern wichtig ist, weil du ein Teil in diesem Puzzle bist. Und wenn du nicht da bist, ist das Bild nicht vollständig. Und dann fehlt was an Gabenprofil, dann fehlt was an Herrlichkeit Gottes. Segen weitergeben. Eine gesegnete Gemeinde lebt in diesen Segnungen Gottes. Eine gesegnete Gemeinde ist nicht zuerst an der Kaffeemaschine zu erkennen oder an dem tollen Laserlicht oder an der Nebelmaschine auf der Bühne, sondern eine gesegnete Gemeinde erkennt man an einer lebendigen Beziehung zu Gott und lebendigen Beziehung zu den Geschwistern und am anhaltenden Gebet. Ich bin in vielen Gemeinden, ich war auch in der Corona-Zeit in mehr als 30 Gemeinden und Kirchen in Deutschland. An Wochenenden habe ich gepredigt und Seminare gehalten und Gebetstreffen organisiert. Das Wichtigste in einer Gemeinde sind die Gebetstreffen. Und den Zustand einer Gemeinde erkennt man an den Gebetstreffen. Anhaltendes Gebet, Priorität für das Wort Gottes, Dienst in der Kraft Gottes und Hinwendung zu dieser Welt. Eine gesegnete Gemeinde lebt in dieser Segenslinie. Und Gott, gebe uns Gnade, dass wir immer wieder, wenn wir davon abgewichen sind, zurückgehen. Dass wir sagen, Herr, wir brauchen deinen Segen. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Kreativität oder unser schöner Kaffee oder unsere tolle Musik. Das haben andere Gruppen auch auf dieser Welt. Hey, die sind manchmal so gut unterwegs, künstlerisch, musikalisch, mit tollen Locations und. Das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist die Gegenwart Gottes. Amen. Christus in unserer Mitte, durch das Wort Gottes und durch Gebet. Und wenn das in der Gemeinde nicht mehr spürbar ist, ja, warum sollen die Leute dann kommen? Also wir brauchen es, dass wir auf unsere Knie gehen und beten und sagen, Gott, sende neu deinen Geist. Lass uns dich in deiner Mitte erfahren und feiern. Das ist wirklich Segen. Ja, Familie ist ein großer Segen, das ist ein Teil unserer Familie. Gemeinde ist ein großer Segen. Es ist einfach schön, gemeinsam mit anderen unterwegs zu sein. Dann möchte ich ganz kurz zum Schluss noch darüber sprechen, welche Herausforderungen gibt es? Oder was will uns den Segen rauben? Wir sind in einer Segenslinie, schon mit Abraham gestartet, aber immer wieder haben wir auch Punkte, wo unser Leben aus diesem Segen rausgenommen werden soll. Einmal ist dort, die Treue Gottes wird hinterfragt. Ihr kennt das, ja? Sollte Gott gesagt haben? Schon zu Adam und Eva kam die Schlange. Ist Gott wirklich zuverlässig? Oder es kann eine große Gefahr sein, unser Erbe zu verpassen, dass wir das alles hören. Wir sind gesegnet in Christus, aber wir vergessen es wieder. Und machen so weiter wie vorher. So als wenn du ein Erbe bekommst, die Tante aus Kanada meldet sich, du bekommst einen Brief, da ist eine unbekannte Tante in Kanada entdeckt worden, 1 Million kanadische Dollar, ist auch eine ganze Menge, hast du geerbt. Und du freust dich über diesen Brief, legst ihn auf den Nachttisch, liest jeden Tag den Brief durch. Ich habe 1 Million kanadische Dollar geerbt, ich habe eine Tante in Kanada. Nutzt dir nicht viel. Du kannst den Brief noch lange auf deinem Nachttisch liegen haben, du kannst ihn lesen, dich darüber freuen. Hey, du musst dich mit diesem Brief zu einem Notar bewegen. Du musst irgendwas unternehmen, rechtliche Schritte und sagen, ich bin der Erbe, hier sind die Dokumente, ich möchte das Erbe antreten. Verpass dein Erbe in Christus nicht. Hey, du bist gesegnet über die Maßen. Du bist gesegnet durch das jüdische Volk und da ist eine Welle, die dich praktisch mitnehmen möchte, aber stell dich hinein. Oder wie die Surfer das hier machen, ja, du brauchst den richtigen Wind. Du brauchst den richtigen Wind und das ist der Wind Gottes. Verpasst dein Erbe nicht. Eine weitere Herausforderung, die wir alle immer wieder haben, dass wir gerne mal ich, meiner, mir, mich, Nabelschau sagt man dazu in Berlin. Ja? Nabelschau. Versteht ihr das, was damit gemeint ist? Ja, natürlich sind wir wichtig. Aber warum sind wir im Gottesdienst? Ja, ich wollte hier was Schönes erleben. Wir sind nicht im Gottesdienst, damit wir etwas Gutes erleben, sondern dass Gott geehrt wird. Und wenn Gott geehrt und angebetet wird, dann kommen auch wir nicht zu kurz. Dann empfange ich auch etwas. Ihr Lieben, das Geheimnis, unter dem Segen zu bleiben, ist, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Der Segen Gottes kam in diese Welt, weil sich Jesus dahingegeben hat, weil er sein Leben ausgegossen hat. Weil er geschlagen, gefoltert, getötet wurde. Er hat sich hingegeben. Und so kam der Segen zu uns. Und die Segensprinzipien Gottes haben sich noch nie verändert. Und wenn wir sagen, ja Gott, ich bin heute gar nicht gut drauf und endlich, ich will alles gar nicht und ich habe keine Lust zu beten, aber Gott, hilf mir. Das bete ich auch immer wieder. Gott, hilf mir. Komm in meine Schwachheit, übernimm du. Ich will auf dich schauen, egal wie es mir geht, wie die Umstände sind. Und dann kommt der Segen Gottes. Und eine Herausforderung, den Segen Gottes zu verpassen, ist auch, wenn wir anfangen, die Welt zu lieben. Wenn wir beginnen, mit Jesus zu leben, aber wenn irgendwann die guten Segnungen Gottes, die schöne Natur, die Freizeit, die Hobbys, der Wohlstand, das schöne Auto, das Haus, das Wochenendhaus und so weiter, unser Boot oder Bötchen, je nachdem, wie viel Geld da war, ja. Das ist alles toll, Gott gönnt uns das, ja. Wenn wir ein tolles Leben haben, wenn unser Bankkonto sich füllt, das ist schön, das ist ein Zeichen des Segens. Abraham hatte auch die Verheißung, unter anderem, dass er auch wohlhabend sein würde. Gott hat nichts gegen Geld, überhaupt gar nichts. Aber Gott warnt uns, dass wir unser Herz an das Geld hängen, dass wir unser Herz an diese Welt hängen. Auch diese wunderschöne Natur, wo ihr lebt da, wo andere Urlaub machen, in Schleswig-Holstein. Aber Himmel und Erde werden vergehen. Aber das Wort des Herrn bleibt für Ewigkeit, für alle Ewigkeit. Und der Herr sagt, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir können uns das nicht alles vorstellen, aber wir können es glauben und dem Herrn vertrauen, dass wir uns Segen nicht rauben lassen. Es bleibt dabei. Wir sind massiv gesegnet in Christus. Amen. In Christus ist aller Segen. Das Wort Gottes bringt uns Stabilität. Wenn wir mal rumeiern, dann können wir in die Bibel schauen und sagen, hier steht es geschrieben, Gott, ich stimme überein mit deinem Wort, das ist die Wahrheit. Und die Gemeinschaft macht uns stark. Wir sind gemeinsam gesegnet. Nachfolge Jesu ist nichts für Einzelkönner und für Einzelchristen, sondern wir brauchen uns mehr denn je. Die Zeiten werden schwieriger, der Wind weht uns entgegen. Rauer denn jemals zuvor. Wir wissen nicht, was dieses Jahr noch bringen wird. Die Gemeinschaft macht euch stark. Mach dich heute fest in der Gemeinde. Sag Gott, hilf mir. Ich will verbindlich in der Gemeinde sein, mitarbeiten, die Versammlungen besuchen. Ich möchte meinen Zehnten geben. Ich möchte Opfer geben hinein, Herr. Das braucht nicht deine Gemeinde zuerst, sondern das brauchst du. Und das ist zur Ehre Gottes. Wir sind gesegnet, wenn wir in der Segenslinie Gottes bleiben. Wir sind gesegnet durch das jüdische Volk, gesegnet durch Väter und Mütter. Heute am Muttertag denken wir zu Recht an unsere Mütter. Ich habe heute früh schon meine Mutter angerufen. Sie wird dieses Jahr 90. So Gott will, werden wir eine große Party feiern, zusammen mit dem Geburtstag von meiner lieben Tina. Aber wir haben nicht nur natürliche Väter und Mütter. Wir haben nicht nur geistliche Väter und Mütter, die vielleicht diese Gemeinde mal gestartet haben oder die vor 100 Jahren hier im hohen Norden Pioniere waren. Dankbar für diese Männer und Frauen. Halleluja. Aber wir sind gesegnet durch jüdische Väter und Mütter. Mit denen hat Gott seine Geschichte, seine Segenslinie begonnen. Wenn es eine Maria und eine Martha nicht gegeben hätte und eine Deborah und einen Abraham und Johannes und Jakob und wie sie alle hießen, wären wir heute nicht da. Lasst uns nicht nur mit Worten, auch mit unserer Unterstützung, mit unserem Gebet, mit unserem eindeutigen Statement an der Seite des jüdischen Volkes stehen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Halleluja, wir leben in einem Zeitalter des Segens. Es ist umkämpft, die Zeit, in der wir sind. Viele Herausforderungen, viele Leiden. Wir sehen es gerade auch in diesem schrecklichen Krieg. Aber wir erleben mit die Vollendung des Missionsbefehls. Wir erleben die Wiederherstellung der weltweiten Gemeinde. Millionen Menschen kommen zum Glauben. Wir sehen das Anbrechen des Reiches Gottes. Die Wiederkunft Christi steht nahe bevor. Und wir sehen die Sammlung und Wiederherstellung Israels. Wir leben im Zeitalter des Segens. Ich habe gestern gesagt, von dieser Zeit haben Generationen vor uns nicht einmal zu träumen gewagt. Aber wir gewöhnen uns so schnell daran, dass diese Dinge alle jetzt in unserer Zeit passieren. Danke Gott, dass wir jetzt leben dürfen. Danke, dass du uns für diese Zeit bestimmt hast und hineingesetzt hast in diese Zeit. Ein Leben im Segen Gottes ist ein Leben in einer Segenslinie. Lasst uns aufstehen und noch gemeinsam beten.